Hallo Dennis.
Hallo Jonas. In der letzten Folge haben wir über irgendein Album geredet und heute
reden wir wieder über irgendein Album.
Nein, wirklich. Aber wir sind leider wieder nicht im Marzahner Plattenbau, sondern wo sind wir?
In Hannover. Dennis besucht mich hier mal wieder.
Genau.
Zwischen Konzerten, Krankheit, Jam-Sessions und Noise-Sets und haben wir es dann doch noch geschafft, uns hinzusetzen.
Und auch noch zwischen ein, zwei dreckigen Filmen.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt.
Das war super. Und auch anderen hedonistischen Aktivitäten. Aber nun sitzen wir hier und ich sag mal, wie es ist. Es könnte weniger passend sein, wenn hier zwei Freunde sitzen und über das Album Gu reden.
Von Sonic Youth.
Von Sonic Youth.
Das vielleicht dazu sagen.
Genau.
Oh, and you know what? I bought another Sonic Youth album and it sucks. It's just noise.
Die Leute haben es auch ganz bestimmt nicht im Titel gelesen.
Nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wer auch immer diesen Podcast hört, hört ihn regelmäßig. Jedes Mal, wenn er rauskommt. Genauso regelmäßig, wie wir ihn rausbringen. und guckt gar nicht, sondern denkt einfach, ach, Dennis und Jonas. Ja, da höre ich doch mal wieder rein.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, unsere HörerInnenschaft, das ist nicht nur wegen der Musik, sondern die sehen einfach das Bild und denken sich, würde. Und dann einfach direkt anmachen.
Das habe ich mir auch gedacht, als ich das Cover von Gu gesehen habe.
Ey, ich muss zu dem Cover nämlich sagen, ich weiß nicht, wann du das Album das erste Mal wahrgenommen hast. Bei mir war das so im Abitur.
Nee, bei mir ist es nicht so lange her, aber vor ein paar Jahren auf jeden Fall.
War das, bevor ich dich drauf angequatscht habe?
Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen.
Okay.
Du meinst ob wir eine Folge drüber machen wollen, oder?
Auch, also weil ich weiß halt noch genau, also ich habe es, wie gesagt, um das jetzt mal kurz zu erzählen, also ich habe das erste Mal wahrgenommen, so im Abitur, weil so andere Leute Beutel davon hatten. Also wir hatten so eine, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
Aber cooles Motiv, auf jeden Fall nach Joy Division, das nächstgeilste Motiv. Das
sie hatte, glaube ich, auch einen Joy Division Beutel.
Auch einen Velvet Underground Beutel?
Ich glaube, den hatte sie nicht. Aber das war auch die Zeit, da gab es auch das Zeug bei H&M, also es gibt ja immer den Joke, ja, bei H&M, da kriegt man so Joy Division und Sonic Youth T-Shirts und Velvet Underground, aber es ist eigentlich eine Lüge, das war halt so vor 10 Jahren mal, aber
inzwischen kriegt man vor ein paar Jahren hatten sie auch mal welche und ich habe aus Protest keine gekauft, weil ich das dumm fand, weil es H&M war, heute bereue ich es.
Ja, man muss halt sagen, Merch ist schon auch teuer und am Ende ist es ja auch nur
apropos teurer Merch, ich glaube, ich kannte Sonic Youth schon vorher, weil, ne, wichtige, einflussreiche Band, dann hat man den Namen schon mal gehört und gerade so alles, was mit Nirvana verwandt ist. Ich glaube, Kurt Cobain hat es sogar auf einer seiner Listen drauf.
Ja,
ich glaube, bin ich mir jetzt unsicher.
Ich weiß nicht, welches Album es war, aber
irgendwas von Sonic Youth auf jeden Fall. Und so bin ich drüber gestolpert und ich weiß noch, dass ich damals, als ich noch aktiver tatsächlich Platten gesammelt habe, mal beim Browsen dann gefunden habe, Gu als LP. Und damals hat das einfach noch 10 bis 11 Euro gekostet auf Vinyl.
War das neu oder war das gebraucht?
Das war neu.
Man muss ja sagen, es gab ja mal krasse Zeiten. Also ich erinnere mich auch noch zurück, die Nas Illmatic. Ich fand das einfach zeitlang ultra sozialistisch, dass halt einer der großen Rap-Klassiker je nach Verkaufsanbieter, sei es jetzt Saturn oder HAV, was es da auch immer alles gibt, 9 bis 11 Euro gekostet hat. Inzwischen kostet die Platte, glaube ich, 20. Ich habe jetzt Gu ewig gesucht. Ich glaube, ich habe dich nämlich auch dann irgendwann mal drauf angesprochen, die sogar dann berichtet, dass ich sie mir jetzt endlich gekauft habe, weil ich sie ewig haben wollte. Ich wollte sie auch unbedingt auf Vinyl haben. Und es ging sogar so weit, dass ich mir ein anderes Sonic Youth Album auf CD gekauft habe, weil ich dachte, ich will jetzt Sonic Youth hören, aber ich will die Gu jetzt nicht auf CD kaufen, also muss ich was anderes nehmen. Dann habe ich mich wirklich auch durch die Sachen durchgehört.
Finde ich valide.
Ja, genau. Okay, aber
Sonic Youth.
Sonic Youth. Wir haben schon über Nirvana geredet. Man muss zur Geschichte des Albums aber auch sagen, das ist. Wie fandest du es erstmal?
Ich habe ein paar Anläufe gebraucht. Ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft, es komplett zu hören. Wenig ist bei mir hängen geblieben. Ich habe aber natürlich sofort gesehen, ne, da werden wir wahrscheinlich auch noch mal drauf kommen, wenn ich so zurückdenke, an was für Alben wir noch geredet haben, die dir gefallen haben, Gun Club beispielsweise und Psychedelic Jungle von The Cramps, sehe ich da auf jeden Fall Verwandtschaften und ich erinnere mich auch noch, wie ich bei dem beiden Alben gesagt habe, anfangs, oh, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht so abgeholt und dann habe ich es danach noch wochenlang auf Schleife gehört. Vielleicht ist es hier auch so.
Und dann kommst du auch immer und sagst, ach Dennis, du schenkst mir dieses Cramps-Shirt? Das finde ich ja super.
Ja, wobei das Shirt ist ja noch gar nicht in meinen Händen. Aber ja.
Auch nicht.
Sonic Youth. Ich finde den Kontext dahinter sehr spannend, weil Sonic Youth ist mir immer eher auch bekannt gewesen als eine Band, die aus dem No-Wave-Kontext aus den 70er, 80er Jahren in New York kommt, da gegründet wurde, da sehr involviert war und teilweise der Szene auch entwachsen ist, weil man muss sagen, dass die anderen Bands, die zu der Zeit entstanden sind, nicht so eine Popularität erreicht haben wie Sonic Youth, was auch Gründe hat, denke ich.
Definitiv.
Dementsprechend findet man auf diesem Album auch einige Tracks, die tatsächlich purer Noise sind, einfach nur Gitarrenfeedback, und weil ich gerade in der Phase bin, wo ich sehr viel Noise höre und da mich sehr krass reingearbeitet habe, holt mich das natürlich ab. Aber ansonsten bleibt bis auf ein paar einzelne Songs und ein paar Melodien nicht viel hängen bei mir, leider, muss ich sagen.
Ich bin auch mal ganz ehrlich wieder, es ist mal wieder einer dieser klassischen Dennis-Momente, wo er sagt, ja, das ist eins meiner absoluten Lieblingsalben, wie auch zum Beispiel Psychedelic Jungle, und ihn dann mittendrin auffällt, er auch ganz euphorisch dann zu diesem Jonas hingeht, sagt, wir müssen darüber reden, das wird richtig gut. Mhm. Und dann ihm mittendrin auffällt, warte mal, welche Songs sind denn eigentlich auf dem Album?
Der erste Song, an den ich denke, ist der erste Song.
Ja,
Dirty Boots, auch, weil der großartig ist. Der ist wirklich,
der ballert unfassbar. Auch ganz krass. Man muss halt sagen, ich finde, also generell bei den Alben, die ich auch bisher auch schon gewählt habe, sei es jetzt die Psychedelic Jungle, sei es jetzt die Gun Club oder sei es auch sowas wie Edgar Wasser und die MF Doom Madlib-Platte, es sind ja schon Sachen, die auch eher so einen Sound erzeugen, so eine Welt halt reinziehen.
So Lebensgefühl, also das in den vergangenen.
Genau, und man muss ja auch sagen, Sonic Youth ist ja auch, finde ich, für mich vielleicht sogar noch ein bisschen jetzt Hot Take, der noch ein bisschen mehr der Inbegriff von diesem, ja, also ich stehe auf Rockmusik, ne? Ich stehe also auf richtig coole Musik, ne? Also,
die auch ein bisschen härter ist.
Das kennst du vielleicht gar nicht so. Ja, heute gibt's ja sowas ja nicht mehr, ne? Und was dann auch dafür sorgt, dass dann halt irgendwelche SchülerInnen halt im Abitur mit Beuteln oder vielleicht sogar mit Shirts davon rumrennen. Man muss sagen, Sonic Youth ist natürlich auch eng verknüpft gewesen mit der Geschichte von Nirvana. Das war ja auch, du hast schon gesagt, die kamen ja auch aus der Noise-Szene. Also das war ja
No-Wave.
No-Wave-Szene, no genau. Wave. Also für die, die nicht wissen, was No-Wave ist, Jonas, mach doch mal bitte einen kurzen Abriss, weil sonst wird es peinlich, wenn ich das mache.
Ja, selbstverständlich. Also No-Wave ist eine Bewegung von ein paar Bands, wie gesagt, in den 70er, 80er Jahren in New York, die tatsächlich fast gar nicht auf Schallplatten oder auf irgendwelchen Tonträgern festgehalten wurde, sondern das war hauptsächlich ein Live-Ding. Und New York in den 70ern muss man sich ganz anders vorstellen als das, was man heute kennt. Wer den Film Driller Killer von Abel Ferrara gesehen hat, kann sich so ungefähr was drunter vorstellen. Also es gab Ungezieferprobleme, Müllprobleme, ganz krasse Kriminalitätsprobleme. Das war Drogenprobleme. Das war kein angenehmer Ort zum Leben. Es war auch wesentlich günstiger als heute.
Wo du kurz Driller Killer erwähnst, muss ich einhaken. Das ist auch ein Ding, das hat sich durch generell die Popkultur der Zeit gezogen, also von KünstlerInnen, die aus New York kamen. Also wenn ich an die Comics denke aus der Zeit, so Mitte 70er, bis Ende 70er, vielleicht noch frühe 80er, das sah auch alles richtig dreckig dahingehend aus. Du hast auch den Smog dann durch die Seiden teilweise gerochen. Vielleicht auch, weil die Comics ein bisschen älter waren, muss man halt auch sagen. Aber auch, wenn man sich die Musik dann halt auch teilweise reinfährt. So.
Man kann New York auch ein bisschen vergleichen oder sehen als das amerikanische Pendant von Berlin. Mhm. Weil es eben auch eine große Kunstmetropole war, die viele KünstlerInnen angezogen hat, eben weil die Mieten so gering waren. Und an so einem harschen Ort eben ganz neue Sounds erzeugt werden konnten, die vielleicht in einer angenehmeren Umgebung nicht entstanden wären. Und genauso harsch, wie das Leben damals gewesen sein muss, waren eben auch die Sounds, die da entstanden sind. Ja. Bands, die man eben aus dieser Zeit heute noch kannte, sind, wie gesagt, Sonic Youth, Swan, die als harte No-Wave-Industrial-Band mit richtig verzerrten, schleppenden Beats, die so richtig reinkloppen, angefangen haben und heute auch eher so sphärerischen Kram machen. Man denke an Alben wie To Be Kind und Soundtracks for the Blind auf jeden Fall. Die früheren Sachen waren wesentlich härter. Und da hört man auch auf jeden Fall eine Verwandtschaft zu Sonic Youth, gerade in den früheren Platten heraus. Die Aufnahmequalität ist auch nicht die beste, das gehörte eben auch mit dazu. Wie gesagt, das ist eine Szene, die fast gar nicht auf Tonträgern stattfand.
Ja, und wenn, dann wurden ja auch eher so Live-Sachen recorded. Also
genau, Brian Eno hat das so ein Sampler kompiliert damals, weil
New,
er
No Wave New York oder so.
No Wave New York heißt die, glaube ich, ja, genau. Und Brian Eno hat damals so eine ethnografische Studie gemacht in New York, diese Szene gefunden in den Clubs damals. Ich glaube, das CBGBs gehörte damals auch schon dazu.
Also man muss ja sagen, der No Wave entstand ja auch aus dem Punk und der Punk ist ja immer noch Übergang in diese New Wave-Bewegung und der No Wave war ja dann auch namensgeblich auch die Gegenbewegung. Das heißt, statt jetzt poppiger, zugänglicher zu werden, wie es zum Beispiel Benzie Blondie gemacht haben, haben wir gesagt, was soll denn jetzt dieser Schabernack hier? Also es hat auch teilweise absurde Größen angenommen, was dann einige No-Wave-Bands halt auch von ihrem kreativen Ausgangspunkt halt auch so abgezogen haben. Bands, wo die Musiker in gar keine Instrumente spielen konnten. Also
Künstlerin wie ein tolles Album, das sehr gut diese No-Wave-Zeit repräsentiert oder eine Compilation, finde ich, ist das Teenage Jesus and the Jerks Album. Von Lydia Lunch, die auch eine sehr wichtige Figur in der No-Wave-Szene war, bis heute. Und die hat zum Beispiel auch auf einem Song mitgesungen von Sonic Youth, sogar mehrere. Die
ist auch in einem Video auch vorgekommen.
Genau, die war auch in einem Video drin. Und die Verbindung, ja, da können wir vielleicht später nochmal drüber gehen, aber auf dem Teenage Jesus Album auf jeden Fall, da sind Songs drauf, die sind teilweise nur 20 Minuten lang. Es ist ein
nur
20, sehr simples, also, 20 Sekunden meine ich, ein sehr simples Gitarrenriff, das runtergeschrammelt wird. Und du hörst Leute, die Saxophon spielen, die absolut kein Saxophon spielen können. Und Lydia Lunch, die halt die Lyrics grölt. Und du merkst aber, das Können ist nicht so wichtig, um zu vermitteln, was vermittelt werden soll. Die Härte des Lebens.
Es ist einfach auch eine Art der Performance und der Ausdruck der Persönlichkeit.
Definitiv.
Und wie gesagt, es gab auch KünstlerInnen, die gar nicht ihre Instrumente konnten, sich aber einfach gesagt haben, wir machen jetzt halt einfach.
Der Punk-Spirit eben.
Genau, dieses DIY-Ding.
Man muss aber auch sagen, dass gerade in der frühen Industrial-Zeit und No-Wave kann durchaus als ein Einfluss oder ein Cousin vielleicht vom Industrial betrachtet werden. Da war auch die Abgrenzung zur Popmusik noch mal wesentlich stärker als im Punk.
Total.
Und das ist bis heute so, dass viele Leute sich einen krassen Willen haben, sich abzugrenzen und eben zu sagen, ja, wir wollen diese Happy Music nicht. Das spiegelt nicht unsere Lebensrealität wider. Das ist gelogen, das ist fake. Und das wollen wir nicht. Wir müssen da was gegen machen. Und es ist unsere Verantwortung, was dagegen zu machen. Ob wir jetzt können oder nicht, wir stellen uns einfach auf die Bühne und machen.
Genau. Und man muss ja auch sagen, ich finde, auch wenn ich jetzt nicht so tief im No-Wave drin bin, man könnte natürlich jetzt im ersten Moment denken, das ist sowas wie dieses Klischee über moderne Kunst, so ein Punkt auf einer weißen Leinwand und sagen, das ist jetzt Kunst einfach, weil man das sagt. Oder jemand, der sich einfach so Yoko Ono-mäßig hinstellt und einfach nur rumschreit. Aber ich finde, der Unterschied dann zwischen dieser dann ja doch hohen Kunst, sage ich mal, und also auch viel damit Performance zusammenhängt, und dem No-Wave ist ja halt aber auch wirklich, dass dann noch ein ganz krasses Szenegefühl halt noch mit reinspielt. Und
die Szene war, glaube ich, auch wichtig. Die Szene und Performance war eben wichtiger als die Kunst an sich, würde ich sagen. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch nicht recorded, außer von einigen wenigen Künstlern.
Ja, also dieser Sampler, den wir von Brian Eno gerade angesprochen haben, man muss sagen, den findet man an sich auch nicht komplett auf Spotify, für die es interessiert.
Ja.
Aber man findet so ein paar vereinzelte Songs. Also wenn man zum Beispiel, ich habe einfach nur den Titel des Samplers gegoogelt und habe dann ein paar Songs gefunden.
Ja, man findet den aber, glaube ich, auch komplett auf YouTube. Also wer
sucht, der findet. Das ist ja auch dann in dem Bereich auch einfach wichtig.
Aber was du gerade angesprochen hast, diese Verbindung von High und Low Art ist auch sehr spannend, weil das ist auf jeden Fall eine Low Art. So, das ist quasi aus der Kloake von New York geboren, diese Musik. Und dann kommt jemand wie Brian Eno, der schon einen gebildeten und Hochschulhintergrund hat, der das dokumentieren will und wiederum in einen High-Art-Kontext steht und dem Ganzen einen gewissen Wert zuspricht.
Vor allem, man muss ja auch
weil er den eben erkannt hat. So.
Man muss ja auch sagen, Brian Eno ja auch kein Unbekannter zu der Zeit gewesen hat da ja mal schon, ja doch, der hat da schon mit David Bowie zusammengearbeitet gehabt. Genau,
Roxy Music natürlich, Talking Heads.
Er hat darüber auch schon mal geredet, die Sachen, die er da gemacht hat, die Ambient-Music-Sachen und so. Also auch jemand, wo man einfach eigentlich auch schon ihn eher aus dem Bereich kennt, schon irgendwie kunstvoll. aber auch
minimalistisch.
Minimalistisch auch, aber das ist ja der No-Wave jetzt nicht unbedingt direkt im eigentlichen Sinne minimalistisch, sondern es
der
ist auch
maximalistisch im Sound, aber also quasi im Output, aber der Input ist ja relativ
sehr minimalistisch. Ja, natürlich, aber es ist ja trotzdem ein ganz krasser Gegensatz und deswegen ist es umso erstaunlicher. Absolut. Ich muss auch wirklich sagen, ich war ja schon verwirrt, als du dann, also ich weiß noch, als du das erste Mal deinen Namen erwähnt hast, das war dann so im David Bowie-Kontext, da meinst du immer so, ja, der hat ja noch so eigene Musik gemacht und dann hieß es irgendwann plötzlich so, ja, der hat auch diesen Sampler gemacht und es ist einfach krass, wie heftig das halt alles verknüpft ist, weil wenn wir uns jetzt Sonic Youth mal angucken, es ist ja auch, es gab auch schon einigen Aufstand jetzt im Zuge des Albums, um auch mal wieder aufs Album zurückzukommen, weil Sonic Youth haben, wenn ich das jetzt richtig weiß, gestartet, vorher auch schon in diversen Gitarrenorchestern und oder zumindest in einem Gitarrenorchester. Und
was ist ein Gitarrenorchester?
Es stehen einfach einen Haufen Leute und spielen halt Gitarre und ist auch eher im Avantgarde-Bereich angesiedelt gewesen und man muss ja sagen, weshalb es zum Beispiel Leuten wie mir relativ schwer fällt, Sonic Youth nachzuspielen, ist nicht unbedingt nur das fehlende Können, das spielt natürlich auch mit rein, aber wir hatten auch gestern einen Freund, der versucht hat, das nachzuspielen auf Gitarre. Der Herr ist Gitarrenlehrer, an dieser Stelle sei Simon gegrüßt, falls er das hören sollte.
Simon sei gegrüßt.
Und er wirkte im ersten Moment so ein bisschen hilflos, weil man muss sagen, dass Sonic Youth aus der Zeit noch, als sie Gitarrenorchestern waren, immer schon mit Stimmungen experimentiert haben. Das heißt, da kommen dann so Geschichten vor, wie die gesamte Gitarre, also von den 6 Saiten sind 5 auf F gestimmt und eine ist dann plötzlich auf B gestimmt. So, und das machen wir jetzt halt einfach. Hat übrigens den Ursprung gehabt, dass sie sich gesagt haben, naja, wir brauchen billige Gitarren, wir finden das geil. Dann haben sie Gitarren gekauft, konnten die halt nicht stimmen, weil die Dinger komplett runtergeranzt waren.
So wie meine.
So wie deine zum Beispiel, wo auch übrigens eine Seite fehlt.
Ja, das war aber ich.
Ja, wir lieben die Gitarre trotzdem, wir haben sie sehr lieb, vor allem, weil da nämlich die Bünde beschriftet sind, also durchnummeriert sind.
Ah ja, stimmt, das hat die Person vor mir gemacht.
Das war ein guter Move. Nee, aber auf jeden Fall haben die gemerkt, okay, wir können die Gitarre nicht ordentlich stimmen, also haben sie dann immer gestimmt, wie sie halt wollten, haben das halt aus der Zeit haben das ihr Wissen von vorher einfach mitgenommen und gesagt, okay, wir stimmen die ganz komisch, schreiben halt auf bestimmten Gitarren bestimmte Songs und stimmen die Gitarren dann auch nicht mehr.
Mhm.
Wie das dann halt läuft mit gerissenen Saiten, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall die Praxis und das hat dann auch dafür gesorgt, dass sie dann teilweise auch mit super vielen Instrumenten halt hingefahren sind zu ihren Konzerten. Und Sonic Youth auf jeden Fall, ich glaube so 81 ging es da los bei denen, waren halt schon so ein Untergrundding halt auch, wie du meinst, halt auch Noise-Szene, No-Wave-Szene und so. Und das war dann auch ein totales.
Witzigerweise haben sie auch eins der allerersten Noise-Festival begründet. Also Thurston Moore, der Gitarrist, hat das damals in New York ausgerichtet. Ich weiß, hab die Jahreszahl vergessen, es müsste Mitte der 70er gewesen sein.
Ach, schon
dieses
so früh?
New York Noise-Fest. Es war nicht das, was man heute oder in den 90ern als Noise zu verstehen hat. Aber wenn man hier in die Sonic Youth-Sachen reinhört, wie mit Feedback gespielt wird. Und natürlich gibt es ja auch schon Lou Reed's Metal Machine Music. Da kann man auch schon drüber reden, ob das Noise-Musik ist. Das war ja auch schon ein paar Jahre vorher. Wird das in die Richtung gegangen sein? Auch wenn ich da noch nicht rein... Ich habe da nicht reingehört. Ich weiß, ich habe mir keine Aufnahmen dazu angeschaut. Aber auf jeden Fall auch ein Begründer der Noise-Szene mit.
Wenigstens bist du so ehrlich und sagst, was du nicht gehört hast. Ich werde das ja einfach totschweigen und so. Als hätte ich alles, wovon ich hier gerade rede, gehört. Man muss ja sagen, Sonic Youth auch eine Band, in die man sich auch richtig reingraben kann. Also ich dachte,
das habe ich auch gemerkt, weil, wie gesagt, die Musik an sich hat mich gar nicht so sehr abgeholt. Aber dann finde ich raus, es gibt Musikvideos. Und es gibt nicht nur irgendwie drei, sondern es gibt zu jedem einzelnen Song auf dem Album, auch zu dem 10 Minuten Noise-Feedback-Ding, gibt es ein Video. Und alles mit einer Digitalkamera gedreht. Also der DIY-Spirit ist auf jeden Fall da. Na, wobei, ich glaube, nicht alles ist digital. Es könnte auch sehr gut sein, dass einiges davon auf Super 8 gedreht ist.
Also ich bin ehrlich, also du hast mich drauf. Also ich kannte die Videos auch. Ich muss sagen, ich kannte vorher das Album und irgendwie kurz erklären, was ich vorher von der Band kannte. Ich kannte halt Goo, ich kannte Dirty, ich glaube, das ist das Nachfolgealbum.
Dirty Boots. Ach so, das Album.
Dirty.
Ja, das ist doch 100% drauf. Ne?
Genau,
Das ist der erste Sonic Youth Song, den ich aktiv gehört habe.
Das Album ist auch super. Ich habe heute Song auch noch mal super. Kurz reingehört, auch in den Song. Und ich kannte dann noch ein Album Mitte, Ende 90er. Und ich habe dann noch mal so vereinzelt ein paar Sachen davor angehört. Also Teenage Riot, was ihr großer Durchbruch, sage ich mal, war. Mhm. Also auch vor allem als Underground-Künstler habe ich jetzt nicht gehört. Aber je mehr man gräbt, desto mehr findet man. Man merkt halt auch plötzlich, die haben ja gefühlt in allem, was in den 80ern und frühen 90ern abging im Untergrund-Rockbereich oder so. Auch Bands wie Nirvana haben die ihre Finger im Spiel gehabt. So.
Was interessant ist, weil das ist ja durch und durch Pop, auch wenn sie aus dem Untergrund geboren sind. Aber es ist, auch Sonic Youth ist so ein bisschen wie ein Baum. So. Die Wurzeln im Underground und die Krone irgendwo in im Pop.
Ja, wobei man sagen muss, also das Ding ist, okay, also auf jeden Fall Mitte der 80er gab es ja schon Achtungserfolge für die, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welches Album es war, aber es müsste das Album von 84 gewesen sein und das Ding ist, dann haben sie halt so ein bisschen weiter gemacht und auch scheinbar immer weiter connected mit irgendwelchen Leuten und dann kam Teenage Riot raus, es war glaube ich 88, 89 und, oder nee, da war der Song Teenage Riot, Teenage Riot drauf. Ich glaube, irgendwas mit Daydream Nation oder so, was hieß das Album?
Kann man dann ja nochmal nachschauen.
Könnte man nochmal nachschauen. Ist auch ein bisschen peinlich, dass ich es nicht weiß. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass einige befreundete Menschen von mir das Album sehr, sehr gerne hören. Und das war das letzte Independent Release von denen. Und dann ging es halt zu Geffen. Und da war dann auch der Aufschrei ganz groß, weil Sonic Youth waren halt das Untergrundding scheinbar gewesen. Das Subkulturding. Und dann, fuck, plötzlich sind die bei Geffen so eine Major und man muss halt sagen, Geffen war zu der Zeit nicht dafür bekannt, nett zu Artists zu sein, also ich habe mal ein bisschen geguckt, es gab so Geschichten, dass irgendwie irgendwelche Leute halt verklagt wurden von denen, weil die halt nicht ordentliche kommerzielle Musik gemacht haben, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war Neil Young oder so, der bei Geffen ein Album droppen wollte, das bewusst unkommerziell war, sich bewusst schlecht verkaufen sollte und da hat Geffen dann halt geklagt dagegen. Außerdem Sonic Youth, wir haben übrigens kaum darüber geredet, wie die Musik klingt. Sagen wir mal so, es hat auf jeden Fall was mit Grunge zu tun, um das mal ganz herunterzubrechen.
Definitiv.
Und das Ding halt im Grunge war ja auch, dass man sich Bands wie Nirvana sich später ganz krass von so Acts wie Guns N' Roses abgegrenzt haben. Und ich glaube auch eigentlich sowas wie Aerosmiths, also dieser Hair Metal, Sleaze, Hard Rock Schiene und so. Aber bei Geffen ist halt einfach Bands gab, wie ich glaube Guns N' Roses waren auch da. Und Aerosmith.
Ah, verrückt. Okay, dann verstehe ich, was das auf jeden Fall für eine Bedeutung hatte für die Subkultur.
Und die waren dann auch so, scheiße, was passiert
Klassenverräter.
Jetzt? Ja, total, total. Also einfach auf SPD gedribbelt, ne? Nee, aber dann haben sie das halt 1990 gedroppt und mit einem ganz ikonischen Cover auch. Kennst du das
Cover? Weißt du, wer das Cover gezeichnet hat?
Ja, ich hab's nachgeguckt.
Okay, dann
Aber ich kannte den Artist auch schon vorher ein bisschen.
Ah, interessant. Woher?
Aus der Hardcore-Punk-Szene. Also
der hat diesen Film gemacht, ne?
Das weiß ich nicht.
Das
Cover ist von Raymond Pettibon.
Der hat einen Film gemacht.
Der
hat einen Film gemacht. Der ist ungefähr eine Stunde lang. Oh. Der auch als
Hallo, das
als
kann ich mir Indie, doch direkt reinfahren und auf Letterboxd
laufen. Ich wollte den eigentlich auch noch mit dir schauen, bevor wir den Film, bevor wir die Folge aufnehmen. Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Aber der hat einen Film gemacht und die Hauptcharaktere werden hier auf dem Album auch erwähnt und sind die Figuren, die auf dem Cover drauf sind.
Nee,
und
das zwar, ist aber jetzt Quatsch.
Doch, das stimmt. Die Hauptfiguren sind nämlich Gu.
Ja.
Und dann gibt es diesen Scooter und Jinx.
Ah.
Und das sind die Hauptcharaktere in dem Film, den er gemacht hat. Und das ist auch ein Film über die Underground-Punk-Kultur. Oder?
Okay.
Ja.
Ich muss halt sagen, also vom Cover, also das Cover, dieses ganz ikonische Schwarz-Weiß-Comic-Ding, mit auch diesem coolen Spruch drauf, irgendwie I robbed my parents mäßig und dann we hit the road oder so, oder I killed my parents und so. Ist von Raymond Pettibon, wenn man das jetzt so richtig ausspricht. Und den kenne ich halt aus der Hardcore-Punk-Szene, weil der hat Cover gemacht für Black Flag.
Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen.
Und Black Flag ist halt einer der großen Hardcore-Punk-Bands. Also ich habe ja schon mehrmals diese Doku nahegelegt, American Hardcore, für unsere ZuhörerInnen. Das ist eine Doku, die befasst sich mit der frühen Hardcore-Punk-Szene aus Amerika, so Anfang der 80er bis Mitte der 80er rum. Und da geht's dann um Geschichten wie Brad Brains, Black Flag, Minor Threat und wie sie alle heißen. Also auch ein bisschen Straight-Edge-Bewegung ist drinne. Und er hat halt ein paar Cover dafür gemacht. Und ich bin jetzt nicht so ultra krass tief bei Black Flag drinne, aber so ein bisschen was davon kannte ich halt auch. So, der hat auch angeblich noch für so Leute wie Minuteman, glaube ich, gearbeitet und sowas. Aber ja, und ich habe halt gehört, dass die Figuren auf dem Cover aber eigentlich auf einen Film von, an dieser Stelle Grüße an Max, Terrence Malick basieren sollen. Und zwar Badlands.
Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich aber auch nicht rausgefunden.
Badlands hast du auch nicht leider nicht geguckt. Nee, du hast ihn auf der Festkarte. Ich habe ihn nicht geguckt und habe schon, als ich das gelesen habe, darauf gepokert, der hat den bestimmt gesehen. Und dann komme ich an und sage, nee, habe ich nicht gesehen.
Ich habe den überall, ich habe überall gesehen, dass das ist der Film Sir Drone ist von Raymond Pettibon, auf dem die Figuren basieren.
Und dann haben
da ist auch der Plot, ich zitiere von Letterboxd, three teenagers from the industrial part of Los Angeles try to form a punk rock band in Hollywood.
Okay.
Und diese drei Teenager sind eben Scooter und Jinx und Dwayne. Aber trotzdem ist Gu, nämlich dieses Mädel, was auch der titelgebend ist, titelgebend für das Album und für den Song My Friend Gu, die taucht auch in diesem Film auf.
Ah, okay.
Ja.
Ich muss auch sagen, ich habe es ja nicht geschafft, mir alle Videos anzugucken vorher. Mhm. Übrigens auch Hausaufgabe ist natürlich, dass wir sowohl Badlands als auch diesen Film gucken, ne?
Auf jeden Fall. Also den Film gucke ich mir auf jeden Fall an.
Ja, nachher ziehe ich mir auch Badlands von dir von der Festplatte rüber.
Die Videos habe ich mir aber auch fast alle angeschaut.
Ich habe es leider oder
zumindest
nicht geschafft.
Ich musste teilweise durchskippen, weil es ist jetzt nicht so, als ob jedes
Video so eine Geschichte erzählt, ne?
Genau, ja. Was aber total spannend ist, ist eben, dass es wirklich dieses DIY-Gefühl vermittelt. Von wegen, lass uns mal ganz kurz jetzt auf den Spielplatz gehen. Wir setzen uns auf ein Karussell und drehen da ein bisschen unser Video. Und das erschafft erstmal ein Bild, ne? Wie zum Beispiel da die Kim Gordon, die sitzt auf diesem Karussell und die Kamera wird dann in der Mitte des Karussells montiert und das Karussell wird gedreht. Das heißt, du hast im Hintergrund eben der Hintergrund, der sich dreht und verwischt und Kim Gordon, die weiter im Zentrum sitzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Video das war. Aber das sieht natürlich unfassbar gut aus mit den einfachsten Mitteln überhaupt. Der Schnitt ist rasant und kreativ und wird dann meistens auch auf Gitarren-Soli oder wenn mal ein bisschen Feedback, Spiel mit Feedback kommt, schneiden sie ganz schnell aufeinander. Also es ist dann eine ganz enge Verflechtung von Bild und Ton, die ich super finde. Unfassbar inspirierend, das anzuschauen. Und ich denke mal, dass das auch einer der großen Appeals war an einer Band wie Sonic Youth, dass du eben eine Band hattest, die so hochprofilig war, die mit einfachsten Mitteln so hochgradig interessante Kunst gemacht hat. Das ist auch inspirierend gewesen.
Aber ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, was für Kreisen sie halt rumgehangen haben.
Ganz sicherlich.
Also ich meine,
Richard Kern zum Beispiel.
Genau, dazu kommen wir aber auch gleich. Vorher will ich nämlich noch, beziehungsweise, wir können Richard Kern kurz ansprechen.
Ja.
Der hat das Video gemacht zu Death Rally 69.
Genau,
und in dem auch
Lydia Lunch spielt er mit drin, genau, von Teenage Jesus and the Jerks. Richard Kern, muss man dazu sagen, ist einer dieser Mitbegründer des transgressiven Kinos in New York.
Was ist denn transgressiv, Jonas? Kannst du das einem dummen Buben wie mir erklären?
Dass man Grenzen überschreitet. Also sie haben die Filme von Richard Kern hatten alle die Gemeinsamkeit, dass es gibt einen sehr sexualisierenden, objektifizierenden Blick auf Frauen. Gleichzeitig tauchen in diesen Filmen aber auch Frauen auf, die sehr dominant sind und die Männer teilweise sogar unterwerfen oder den männlichen Trick umdrehen. Es sind also sehr, sehr, sehr komplizierte Filme eigentlich, wenn man sie analysieren möchte.
Kinder French Extremity.
Auf jeden Fall sind Leute wie Gaspar Noé auch stark beeinflusst von Richard Kern.
Oh.
Ich habe übrigens auch mit Peter Strickland, der ja auch, ich weiß nicht, ob man ihn als transgressiven Regisseur bezeichnen kann, auf jeden Fall einen sehr interessanten, experimentellen Regisseur. der ist auch großer Richard Kern-Fan. Und der hat aber gesagt, das liegt nur daran, dass er 16mm geil findet. jedenfalls sind diese Videos sind häufig unterlegt mit Musik von Musikern aus dieser Szene. Das sind teilweise Industrial-Künstler, wie zum Beispiel J.G. Thirlwell, der bis heute Soundtracks macht und ein großer Produzent in der Industrial-Szene auch gewesen ist. Er war zum Beispiel in Bands wie Fetus dabei. Dann ist natürlich Musik von Lydia Lunch teilweise auch da drin. Natürlich auch Sonic Youth oder also die unterschiedlichsten Gestalten vertonen da diese Filme und es sind alles. Klingt alles sehr metallisch, sehr harsch, sehr kalt. Gleichzeitig ist viel Energie und viel Dynamik drin in dem Film. Und teilweise hat es auch eine Werbevideo-Ästhetik. Aber es stellt halt besonders Dinge wie Sexualität, teilweise eben auch Queerness in den Vordergrund, wenn man an Figuren wie zum Beispiel Nick Zett denkt.
Und das Krasse war dann halt auch einfach, dass Sonic Youth auch trotz all dieser Connections nie zu sehr ins Artsy abgedriftet sind, sondern es gibt zum Beispiel ein Video, das Video zu Goo,
Aber auch die Filme von Richard Kern würde ich nicht artsy nennen, wobei das sowieso ein Wort ist, was ich finde, ich immer ziemlich abwertend klingt, aber ich weiß, was du damit meinst.
Also ich meine ein Abdriften in ein, wir machen hier was Höheres und deshalb sind wir was Besseres.
Was Prätentiöses, genau. Also Sonic Youth ist niemals prätentiös. Genau. Und dasselbe gilt auch für die frühen Werke von Richard Kern, nicht für die späteren Werke.
Nee, aber zum Beispiel das Video zu Goo, das ist eins der von denen, die ich mir noch angeguckt habe. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle gesehen, wo die dann einfach nur im Raum sitzen und dann irgendwie so ein paar Goo-Witze machen da und danach den Plattenspieler einfach anschmeißen und dann da rumtanzen im Raum.
This is the beginning of the Goo video. Who is Goo?
Oh, Goo is every side mouse that had a boyfriend in a punk rock band.
Have you ever met her?
Oh, yeah. Well, I am part her.
Hey, how about some of that Goo? Let's hear that Goo song.
Okay.
Oh, yeah.
Witzigerweise sieht man in dieser...
Es ist auch eine Animation in dem Video, oder nicht?
Nee, ich glaube nicht.
In irgendeinem Video war auch eine kleine Animation drin mit so einer, also ein ganz kurzer Sketch von irgendeinem, ich glaube, Goo. Ja, wollen wir mal über My Friend Goo reden?
Ich will ganz kurz aber erstmal sagen, dass in dem Video auch jetzt wieder jemand aufgetaucht ist, der auch wieder mit jemandem aus der Untergrund-Punk-Szene zusammenhängt. Ich glaube, Joe Cale war sein Name. Und Joe Cale ist jemand, der, also war ein Freund der Band, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß jetzt nicht, was der selber für Kunst gemacht hat, beziehungsweise ob er überhaupt Kunst gemacht hat, aber der wurde irgendwann erschossen oder zumindest umgebracht bei irgendeinem Überfall oder so und da war er unterwegs mit Henry Rollins, den man auch wieder von Black Flag kennt.
Also, My Friend Goo.
Mann, ja. Ich habe mir die Lyrics übrigens, ich oute mich an dieser Stelle dahingehend, ich habe mir die Lyrics ab einem gewissen Punkt auch einfach nicht mehr angeguckt.
Ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass es nicht um Texte geht bei der Band. Es geht viel um popkulturelle Verweise. Ja. Wie, wir haben zum Beispiel Tunic, A Song for Karen. Weißt du, worauf der referenziert?
Da geht es um jemanden, der an Bulimie verstorben ist.
Nicht irgendjemanden, sondern Karen Carpenter von der 70er Jahre Popgruppe The Carpenters, Bruder und Schwester.
Ah.
Über die übrigens auch Todd Haynes, der wichtige queere New Yorker Regisseur, seinen allerersten Kurzfilm rausgebracht hat. Karen Carpenter Superstar, der mit Barbie-Puppen gedreht wurde und von Mattel verklagt wurde, weil er die Barbie-Puppen ohne deren Einverständnis benutzt hat. Man findet den Film aber trotzdem im Internet. Kann ich nur empfehlen. Und Karen Carpenter war nämlich eine Frau eben in dieser Popgruppe drin, die unter einem großen Druck stand und unter Bulimie gelitten hat.
Ja.
Und daran auch dann letzten Endes verstorben ist. Und darum geht es eben auch in diesem Song. Und das kann man als Tribut eigentlich begreifen. Und Song wird ja auch gesungen von Kim Gordon.
Genau. Muss man übrigens sagen, Sonic Youth ist eine Band, die nicht eine singende Person hatte, sondern man hat sich da halt immer abgewechselt, wer jetzt gerade Bock hatte oder den Song geschrieben hat.
Haben alle gesungen mal?
Nee, ich glaube,
weil Kim Gordon weiß ich.
Kim Gordon und wie hieß doch mal der neue Arzt an der Gitarre?
Thurston Moore.
Thurston Moore, genau. Der muss auch noch gesungen haben, ja.
Ja. Thurston Moore war übrigens auch, wie ich rausgefunden habe, hatte ein großes Interesse an der japanischen Neuszene, als die aufkam in den 80er Jahren. Und wenn Sonic Youth aufgetreten sind, in Japan dort getourt haben, ist er immer durch die Untergrundplattenläden gegangen, hat sich da Tapes und Schallplatten zusammengesammelt, was er bekommen konnte. Und irgendwann hat er realisiert, fuck, ich habe hier 500 Stunden Material, da komme ich niemals durch. Aber er war sehr begeistert von dieser Szene und hatten auch Bands wie zum Beispiel The Boredoms als Vorgruppe hin und wieder. Ja.
Weißt du, wen sie auch mal als Vorgruppe hatten? Wir haben ja schon darüber geredet, dass es so ein, weil es gab ja diesen riesigen Aufschrei, oh, jetzt sind die beim Major, aber die haben dann halt im Zuge der Tour halt auch Nirvana mitgenommen und die dann halt auch beim Label empfohlen. Weil wenn ich das richtig weiß, hat ja Nirvana dann Nevermind halt auch über Geffen released.
Ja, und das hatte ich mir, wollte ich dich auch gerade eben schon fragen, ob die nicht auch bei Geffen.
Genau, und Nirvana.
Ich weiß nicht, ob Nevermind da war. Aber vielleicht war es auch ein früheres.
Die früheren waren doch bei Sub Pop oder wie das heißt?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Nevermind bei Sub Pop war.
Nee, ich bin mir ziemlich sicher, das kam bei Geffen raus.
Ja.
Guck doch mal nach, damit ich jetzt hier keinen Scheiß erzähle.
Worauf wolltest du jetzt hinaus?
Ich fand es einfach nur interessant, auch mal dahingehend die Verknüpfung zu gehen, nicht nur zu vorherigen Sachen, sondern halt auch, dass die Band zwar natürlich, also jetzt zu sagen, dass Sonic Youth eine kleine, unbekannte Band ist Quatsch. Sie hat aber trotzdem natürlich nie die Größe halt anderer Grunge-Bands erreicht, habe ich das Gefühl.
Mhm.
So, also zum Beispiel halt Nirvana, aber natürlich
oder
auch
die zumindest große, die kommerziellen Größen.
Ja, das hat natürlich auch musikalisch seine Gründe, weil wenn man sich jetzt halt das mal anguckt, also wenn wir jetzt mal direkt vergleichen, Goo und Nevermind, muss man natürlich sagen, es gibt sehr, sehr viele Parallelen, also vor allem auch dieses Gearbeitete mit laut-leise-Dynamiken zum Beispiel. Und man muss auch sagen, dass beide Bands ganz, ganz pop-affin waren, auch in ihren Melodien, die sie verwendet haben. Also ich würde den Sound von Sonic Youth immer beschreiben als Krach mit Pop, also Krach mit Popgesang drüber, so ein bisschen. Was die Songs mitunter, auch wenn sie nicht so klassisch einfach strukturiert sind auf Goo, wie beispielsweise Nirvana-Songs auf Nevermind. Sie sind halt nicht so klar und strukturiert mit A-B-Teil vielleicht. Und also beziehungsweise Strophe und Refrain. Aber trotzdem haben sie eine gewisse Eingängigkeit dadurch. So, es geht gut den Gehörgang runter, würde ich auch mal sagen. Aber wonach suchst du eigentlich gerade?
Nevermind war übrigens bei Sub Pop und Geffen. Das habe ich jetzt.
Ja.
Also, ja.
Genau, aber auf jeden Fall hat dann halt Sonic Youth halt Nirvana halt da empfohlen. So. Und der Rest ist ja, um diese schöne Phrase zu benutzen, der Rest ist ja Geschichte, ne?
Ja. Nirvana-T-Shirt habe ich auf jeden Fall auch bei H&M gekauft.
Also ich bin ehrlich, ich habe mein Nirvana-Shirt bei Primark geholt.
Das könnte auch sein. Das ist jetzt aber nicht sehr underground von dir.
Naja, man muss ja sagen, und das ist ja das Interessante, dass dass die Band auch dann schon ein gewisses Interesse daran auch einfach hatte, ihren Backkatalog in Special Editions halt aufzubringen, mit wo sie sich dann auch gefragt haben, okay, was können wir machen? Live-Aufnahmen, alte Demos und so ein Scheiß. Es gibt da auch den ganz witzigen Ausspruch, dass einer von den Bandmitgliedern in einem Interview mal meinte, ja, der Vertrag bei Geffen war schon so eine Krankenversicherung. Das war schon geil.
Ja, das kann ich absolut verstehen. Ja, finanzielle Sicherheit ist
ist schon sexy, ne?
Ja.
Und man muss ja sagen, dass sie ja trotzdem auch noch, also auch wenn ich jetzt nicht so ultra, ultra tief in der Diskografie drinne bin, trotzdem ja noch der Fankreis von ihnen trotzdem noch unkonventionelle Alben halt weiterhin gebracht haben. Mhm. Weil man sagen muss, dass die 90er von Sonic Youth schon sehr zugänglich sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also, wer Nirvana mag, der wird auch bestimmt seine Freunde an Sonic Youth haben. So.
Mhm. Aber je weiter man zurückgeht, desto krachiger und weniger poppig wird es.
Ja, natürlich. Also, was Sonic Youth so großartig gemacht hat, was den Sound angeht, ist, dass es schon wirklich damit, also, dass viel Improvisation war. Und das merkt man auch. Aber ich glaube, weil die halt so lange zusammen gespielt haben, vor allem Bass und Gitarre so lange zusammen gespielt haben, dass man einfach irgendwann raus hatte, auch wie der andere halt arbeitet so ein bisschen. Ja. Und dadurch die Improvisationen dann auch ein bisschen abgestimmter sind, mehr oder weniger.
Hm.
Und man dann quasi auch, okay, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass man Songs dadurch improvisieren kann und die dann direkt so auf Platte pressen kann. Aber man
Wobei
kann auf
hier
jeden
viele,
Fall
viele Songs sind hier drauf, bei denen hört man heraus, dass es Improvisationen sind. Mhm. Oder dass sie zumindest Improvisationen beinhalten ab einem gewissen
ja.
Punkt.
Ja.
Es gibt zum Beispiel auch den Track Mildred Pierce, der existiert auch auf einer dieser Special Editions und ist da mal ganze 4 Minuten länger, wenn nicht sogar noch länger, als auf der Platte. Und man hat sich dann einfach entschieden, die Improvisation, aus der der Song entstanden ist, einfach zu kürzen und die auf die Platte zu packen.
Damit ist man ja auch natürlich ganz klar im Geiste von Bands wie Velvet Underground, aber auch die Stooges, wo dann auch wieder Verknüpfungen sind, natürlich auch zu diversen, also natürlich einmal an sich zu diesen Bands, weil man in der Tradition steht, aber halt auch zu anderen Bands aus der Zeit, seien es jetzt Nirvana, sei es aber auch zum Beispiel vor sowas wie Black Flag und solche mhm. Geschichten und so. Und was ich bei Sonic Youth immer so interessant fand, war, auch wenn mir das alles gar nicht so ultra hängen geblieben ist von den Songs, also klar, Dirty Boots ist in meinem Kopf.
Ja. Scooter and Jinx, mein absoluter Lieblingstrack auf diesem Album.
Und auch Cool Thing, auch wenn ich zu Cool Thing sagen muss, ich weiß schon seit Jahren, da ist ein Rap-Part drauf. Ich bin ganz ehrlich.
Von einem Rapper?
Von Chuck D.
Sagt mir nichts, ich bin nicht into Rap.
Ist auch verständlich, weil du deutsch bist.
Okay.
Und das ist jetzt in diesem Moment auch wichtig, weil Wenn ich das richtig weiß, ist der Rapper, der da drauf ist, müsste Chuck D sein. Chuck D ist Teil von Public Enemy.
Ah.
Und Public Enemy.
Oh, das macht sehr viel Sinn.
Das müsste die, erstens macht das soundmäßig Sinn.
Ja.
Zweitens macht das attitude-mäßig Sinn, ja. Weil natürlich auch die Punk-Szene und die Rap-Szene ja in den End-70ern, frühen 80ern eng verwoben waren.
Ja.
Man denke nur an die gemeinsamen Partys, die es gefeiert wurden. Man denke nur an Sachen wie die Beastie Boys. Man denke aber auch natürlich daran, an dieser Stelle, dass Public Enemy zum Beispiel deshalb in Deutschland so einen schweren Stand hat, das hat Falk Schacht mal gesagt, weil die Deutschen halt diesen krachigen, brachialen Sound einfach nicht peilen. Und es ist schon irgendwo die Rap-Version von Sonic Youth.
Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber entweder William Hudson oder Jonathan Snipes von Clipping wurden in einem Interview mal befragt zum Thema Noise Rap. Und Jonathan oder William, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, haben dann gesagt, naja, also Public Enemy hat eigentlich schon sowas wie Industrial oder Noise Rap gemacht.
Ja, ja, also ich weiß auch noch selber, wie ich da lange gar nicht reinkam, weil mir das für mein Rap-Verständnis zu brachial auch einfach war. Mhm. Auf jeden Fall, der hat einen Part auf Cool Thing und ich sag mal ganz ehrlich, also ich weiß das seit Jahren, ich wüsste aber nicht an welcher Stelle im Song, ich wüsste auch gar nicht genau, was er da sagt. Ich kenne auch viele Texte von diesem Album gar nicht mal so sehr. Es ist auch eher, finde ich, bei Sonic Youth wirklich so eine Art auch Lebensgefühl und für mich auch das zu hören, so einem gewissen Bekenntnis halt zu dem Sound und zu einer gewissen Ästhetik einfach. Dieses,
ja.
Also Sonic Youth heißt für mich nicht ein, ja, ich stehe jetzt zu Grunge-Musik, so im Sinne von Nirvana, Pearl Jam und so alles, sondern eher dieses. Der Alternative Rock der 80er Jahre, aus dem dann auch so Geschichten wie jetzt, ich sag es jetzt zum, weiß ich nicht, wie mal Nirvana halt auch mit entstanden ist, dass man sich irgendwo auch dazu bekennt. So. Und damit ja dann auch zu einem, auch wenn das jetzt so hoch, von so weit oben klingt, zu einem Kreis von, sag ich mal, mehr oder weniger Eingeweihten halt gehört, die sich ja dann auch ein bisschen darüber finden. Also ich kenne halt auch ein, also wenn mir jemand sagt so, hey, ich höre Sonic Youth, dann weiß ich, ah, okay, die Person hört dann bestimmt auch noch das, das und das und so. Und also man kann daraus auch ein bisschen was über den Musikgeschmack von den Menschen halt sagen. So. Und das ist eine Sache, die ich an der Band immer sehr geschätzt habe. Und auch, dass es so ein brachialer, rockiger Sound ist, der aber trotzdem, muss man halt sagen, einfach butterweich runtergeht. Und ich habe das auch immer gern beim Lernen gehört.
Das ist auch, um nochmal ganz kurz wieder den Bogen zurückzuspannen zu den Texten, selbst wenn die nicht hängen bleiben, nach mehrmaligen Hören sogar, du hörst es ja jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren, hat es natürlich auch den Pop-Flair. Und wenn du die Songs hörst, kannst du dann schon auch beim Refrain mitsingen.
Ja, natürlich.
Wenn du den Song beim ersten Hören des Songs sogar. Das darf man nämlich auch nicht vergessen.
Dirty Boots!
Da muss ich tatsächlich eher bei der Gitarrenmelodie am Anfang mitsingen.
Dirty Boots übrigens. Und jetzt sage ich es hier auch mal wieder ein popkultureller Vergleich, ne? Blue Shoe Suit, Elvis Presley.
Ist das wirklich?
Nein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil, also Blue Shoe Suit ist halt so ein klassischer Rock'n'Roll-Song der 50er Jahre. Von Elvis interpretiert. Ich glaube auch von Carl Perkins oder Buddy Holly. Ich bin mir nicht sicher. Da geht es halt darum, tret nicht auf meine Schuhe und so, damit sie nicht dreckig werden.
Ah.
Und auch Bowie hat auch
über... Ich hasse es, wenn Leute auf meine Schuhe
treten. Bowie hat auch über Schuhe gesungen. Put on your red shoes and dance the blues.
Ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern singen über Schuhe...
Ich sehe da eine lange Tradition.
Das
ich sehe da eine
ich
ganz
nicht,
lange
um Tradition. Um ehrlich zu sein. Dirty Boots klingt eher wie etwas, was typisch ist für die Punk-Szene, nämlich erstmal Boots sowieso, der schwarze Stiefel, der immer getragen wird.
Aber ist das nicht auch eine Abgrenzung, wenn wir bedenken, dass The Clash ja auch Elvis nachgestellt haben auf dem Cover von London Calling, sich also quasi in einer Tradition sehen, die jetzt aufgebrochen wird und Sonic Youth, die sich dazu bekennen, dass ihre Schuhe nicht mehr sauber, sondern dreckig sind?
Ich habe dir nicht zugehört. Ich habe nämlich gerade versucht, nebenbei zu recherchieren und zu widerlegen, was du gesagt hast mit der Verwandtschaft zu Elvis. Kann ich aber leider nicht.
Es war auch eher so ein bisschen peinlicher Hot-Take von mir.
Ja, absolut. Das erkenne ich auch sofort. Trotzdem lasse ich keine Gelegenheit aus.
Mich zu überführen mit meinem Schauernack.
Um dich zu korrigieren auch. Ach so. Ich mag das einfach gerne.
Kleiner, besserwisserischer Wichser.
Ja. Oh, ich muss gerade zurückdenken. Einer der Gründe, warum ich mich für Sonic Youth auch interessiert habe in der Vergangenheit, ist für mich, deswegen bin ich auch jetzt ganz froh, dass es durch dich nochmal die Möglichkeit gab, reinzuhören, was mir auch wiederum geholfen hat, weiter meinen Geschmack zu definieren. In der Anfangszeit meines Interesses für Noise-Musik und Industrial-Musik, da stößt man natürlich auf vieles. Ja. Und man weiß auch noch nicht so genau zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Genres. Aber eines dieser Genres zum Beispiel ist der Noise-Rock. Genau. Und Sonic Youth gilt als eine Noise-Rock-Band. Ja. Wird klar da auch kategorisiert, auch unter Grunge, auch unter Punk, aber vor allem auch unter Noise-Rock.
Ja, vor allem.
Das höre ich auch. Es gibt auch einige Noise-Rock-Bands, mit denen ich durchaus was anfangen kann. Aber ich muss sagen, das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe. In der Mehrzahl lässt mich Noise-Rock eher kalt.
Verstehe ich total. Also ich muss halt sagen, das ist ja auch ein Sound, von dem du dich ja auch, um es böse zu sagen, so ein bisschen wegentwickelt hast. Also klar, du stehst auch, bist auch jemand, der von so Bands wie Nirvana ja auch irgendwo kommt oder, also ja doch, das ist so das Erste, was mir somit jetzt einfällt.
Ja,
Nirvana. Ich glaube, wir sagen in dieser Folge öfter Nirvana oder ich zumindest als Sonic Youth, ne? Finde ich auch ein bisschen geil.
Sonic Youth, 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 Sonic Youth.
Bei jedem Mal Sonic! Bei jedem Mal Nirvana 2 trinken, bei jedem Mal Sonic Youth 1.
Oh. Na Prost, hoch die Tassen, meine Freunde.
Hoch die Tassen, Niveau sinken lassen. Das habe ich jetzt übrigens gerade nur für unseren guten Freund Max gemacht, der sich, wenn er das hören sollte, bestimmt freut, dass ich MC Kneipenkrieger zitiert habe.
Okay. womit ich das Album aber auch nicht diskreditieren will.
Nur nicht deins, ne? Dann.
Aber vielleicht höre ich es ja trotzdem auf Loop, so wie die letzten Male.
Ich finde es auch, ich muss auch sagen, ich habe im
Dirty Boots habe ich sehr oft gehört in letzter
Dirty
Zeit.
Boots ist ja auch ein
Banger. Ich mag den wirklich unheimlich gerne.
Weißt du auch, was es geil ist, wenn du die Platte auflegst und mittendrin merkst, ich habe doch keinen Bock auf die ganze Platte, dann hast du wenigstens Dirty Boots gehört, weil das ist der erste Song. Stellst du dir auch das Cover hin und hast du direkt ein gutes Gefühl.
Man kann keinen besseren Song als Opener nehmen für dieses Album.
Oh, da müsste ich jetzt intensiver drüber nachdenken, da sehe ich mich jetzt wirklich gar nicht.
Oder Scooter und Jinx.
Oh, Hyper Hyper wäre auch ein guter Start.
Hyper Hyper wäre ein großartiger Start, ja.
Hyper Hyper.
Ich merke schon, wir kommen zu langsam in Laberlaune. Vielleicht ist es
ein bisschen. Ja, ich will jetzt nur noch mal zum Abschluss sagen, zum Sound auch vor allem, dass ich da auch wieder gemerkt habe, dass Sonic Youth richtig Bock einfach wieder für mich halt auf die Schiene gemacht hat. Ich stehe total auf dieses noisige, alternative, grungige Kram, so Mitte 80er bis frühe 90er, so. Auch wenn ich zwar mit Bands wie Pearl Jam oder Alice in Chains nichts anfangen kann, muss ich sagen, ich habe direkt wieder Bock gehabt, so, jetzt arbeite ich mich mal mehr bei Dinosaur Jr. rein. Die hatte ich auch angehabt, das fandst du dann, glaube ich, ganz geil sogar. Da hast du auch gefragt, was ist sogar.
Ja.
Und es klingt halt auch sehr, sehr ähnlich. Dinosaur Jr. ist im Gegensatz witzigerweise zu Sonic Youth weniger noisy. Dafür kommen die mehr aus dem Virtuosen. Ich denke mal, die haben bestimmt viel Hardrock früher gehört und so alles. Weil die auch sehr viel mit Gitarren-Soli richtig auch arbeiten. So auf Hallo, ich kann geil Gitarre spielen mäßig. Ich merke halt einfach, Sonic Youth ist eine Band, die bei mir einfach Bock auf Musik macht. Und ich finde es einfach schön, weil ich struggle auch ganz oft damit, Sachen, die ich von früher kenne, wie stehe ich noch dazu, entferne ich mich zu sehr von meinen Wurzeln, und ich habe jetzt in den letzten 2-3 Monaten, weil du mir ja Dezember Spotify gegönnt hast, an dieser Stelle,
sehr gerne, Dankeschön,
das hat unser beider Leben verbessert.
Unfassbar.
Weil ich endlich keine YouTube-Links mehr bekomme. Und ich mir endlich mal wieder mehr Sachen anhören kann.
Ja, wobei ich sagen muss, bei mir, einfach mal so am Rande, ich höre aktuell auch sehr viel mehr auf Bandcamp. Mhm. An dieser Stelle sei Bandcamp noch mal gelobt als Plattform.
Bandcamp ist großartig. Vor allem für kleinere Artists und so. Und alle, die sich übrigens auch für Punk an sich interessieren, man findet auch auf Bandcamp, also auch natürlich auch Noise-Kram und so.
Sehr viel. Also das
Leute, die sich abgrenzen wollen, machen, laden ihren Scheiß dort hoch inzwischen.
Ja.
Und ich will aber
auf jeden Fall man muss ja auch nochmal erwähnen, dass Spotify eine Plattform ist, die ihren KünstlerInnen so gut wie gar nichts
natürlich hat. Natürlich. Aber ich habe es halt dafür genutzt, halt, um mal wieder auch Sachen für mich aufzuarbeiten.
Dafür ist es perfekt.
Und bin halt dann total auch abgerutscht in so ein, okay, ich gucke mir jetzt ganz viel neue deutsche Welle-Kram an, so neu deutschen Rock oder so, wo es ja jetzt auch im Geiste von Sonic Youth witzigerweise ja auch einiges ja gab. Man denke nur an Bands wie Papst oder Drance. Oder auch
die ich übrigens live gesehen habe.
Das sagst du mir jetzt schon zum vierten Mal. Das
ja, aber in dieser Folge sage ich es zum ersten
Mal. Ja, stimmt.
Endlich kann ich mal sagen, dass ich irgendjemanden live gesehen habe. Ich bin nämlich sehr viel auf Konzerte. Nein, tatsächlich bin ich sehr viel auf Konzerte gegangen, was ich, glaube ich, in der Anfangszeit dieses Podcasts, na gut, das war auch während Corona, ne? Ja. Nicht gemacht habe.
Ja, wir gehen ja auch gleich auf eins, ne?
Ja, stimmt, wir gehen gleich.
Ruby ja, Tuesday deswegen müssen in der wir jetzt Gloxy. Deswegen müssen wir auch gleich Schluss machen. Weil auf jeden Fall, ich habe einfach nur gemerkt, dass mir sowas wie Sonic Youth jetzt wieder richtig Bock gemacht hat. So, na klar, ich habe auch wieder mehr Gun Club gehört. Da habe ich wieder aber auch für mich gemerkt, dieses Rockding, das ist einfach ganz tief bei mir drinne. Das wird nicht weggehen. Und also ich meine, ich höre jetzt Mucke in die Richtung seit 12 Jahren oder so. Und ich finde es schön, da einfach immer wieder
zurückzukommen. Man hört den Dennis auch raus aus denen. Also wenn man dich kennt, man hört, dass es Musik ist.
So ein kleines nerdiges Ding, aber auch so ein kleines.
Das ist das, was ich besonders gut daran finde. Es ist nämlich wieder das Bowie-Phänomen. Du hast quasi einen Startpunkt auf einer musikalischen Karte, von dem aus du ganz viele Verbindungen machen kannst in den Underground-Film, in die Punk-Szene, in die Noise-Szene, in die Industrial-Szene, in die No-Wave-Szene. Über verschiedene Medien hinweg. Und das finde ich unfassbar spannend, weil man sich in dieser Band auch, das haben wir quasi schon angesprochen mit dem Wort Performance, aber es ist ein musikalisches Projekt oder auch eine Ästhetik, die über Musik hinausgeht.
Ja. Es ist ein Lebensstil einfach.
Es ist ein Lebensstil, ja. Es ist ein Lebensstil, eine Art zu leben, ja.
Genau. Und das ist auch, finde ich, auch wieder ein bisschen dieses Außenseitertum, aber nicht mehr diese Art von Außenseitertum, wie zum Beispiel mit Gun Club, wo es ja doch eher so ein bisschen mehr sich selber gesehen, so ein bisschen zerstörerisch, sondern, oder auch ein bisschen hoffnungslos, sondern Sonic Youth hat auch immer für mich so was ultra Positives, dieses, da gibt's auch noch ganz viele draußen, die genauso, die das auch verstehen.
Das ist ja auch im Kern der Idee der Band, wie sie musikalisch arbeiten. Das ist, man hört bei Gun Club, wir haben einen Sänger und alle anderen in der Band arbeiten seinen Ideen zu. Ja. Das ist bei Sonic Youth nicht so, das ist kollaborativ, durchgehend. Und das hört man auch in den Instrumenten. Das macht den Mix für mich auch harscher, da kollidiert mehr, da passiert mehr. Da sind ganz viele Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen, um etwas Gemeinsames zu entwickeln, eine gemeinsame Ästhetik zu entwickeln. Und das kommt natürlich an. Ja, das ist, glaube ich, das, was du meinst.
Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich selten über eine Vinyl so sehr gefreut einfach. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich sie auch auflegen kann, weil das ist auch jedes Mal so ein bisschen kleine musikalische Heimat. Es ist einfach schön. Ja.
Und mit diesen Worten
schließen wir jetzt ab. Ich klopp mir jetzt gleich noch ein, zwei Bier rein. Vielleicht auch einen kleinen Schluck Nusswodka. Jonas heute in seinem schönen Streifenoberteil bleibt brav, weil er ein bisschen kränkelt.
Ja, vielleicht hört man das auch ein bisschen.
Ja, aber wenn, dann werden sie das deinem Charme zusprechen. wir verabschieden uns jetzt. Hört vielleicht ein bisschen Sonic Youth mit euren Goos. Und
während ich den Goo durch meine Nase wieder hochziehe.
Putzt eure Schuhe nicht so oft.
Ja.
Und immer dran denken, ne? Habt Spaß, Kinders.
Lieber No Wave als New Wave.
Das ist doch jetzt nicht dein Ernst.